SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Heute Abend um 18 Uhr fällt im politischen Berlin der Hammer. Zumindest was die Sparvorschläge der einzelnen Ressorts für den Bundeshaushalt 25 betrifft. Darüber reden wir gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Und wir blicken auf die Libanon-Reise von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Ziel soll ein Milliardendeal sein, um die Einwanderung syrischer Geflüchteter zu stoppen. Bis 13 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Eigentlich hätten die Budgets der Ressorts innerhalb der Bundesregierung schon vor ein paar Wochen vorliegen sollen. Aufstellungen darüber, wie sich die Pläne finanziell im Bundeshaushalt 2025 darstellen werden. Mit dem obersten Gebot: sparen. Es war aber recht schnell klar, dass das nicht klappen wird und mehr Zeit her muss. Also hatte Bundesfinanzminister Lindner die Frist verlängert. Auf heute Abend 18 Uhr. Aber auch die längere Frist löst wohl das Grundproblem nicht. Kräftig sparen will irgendwie niemand. Lothar Lenz in unserem Hauptstadtstudio in Berlin verfolgt die ganze Sache für uns und ist jetzt live zugeschaltet. Herr Lenz, genau in die Karten schauen lässt sich da mutmaßlich ja niemand, aber geredet wird ja über den Haushalt viel und da wird auch immer wieder dem Unmut Luft gemacht. Lässt sich aus dem All schon irgendwie herauslesen, wer da im Budget kürzen muss?
Also es deutet sich zum Beispiel an, dass der Entwicklungshilfeetat wohl nicht ungeschoren bleibt. Da gibt es ja schon im Vorfeld einen offenen Brief diverser Hilfsorganisationen, die argumentieren, um Gottes Willen, sparen nicht bei uns. Deutschland müsse seiner Verantwortung in der Welt weiter gerecht werden. Das Problem bei der Entwicklungshilfe ist, da ist nicht viel zu holen. Das ist ein kleiner Etat, 11 Milliarden Euro im Jahr. Das sind gerade mal 2% des Bundeshaushalts. Die großen Brocken, das sind in allen voran natürlich Arbeit und Soziales mit 175 Milliarden, also mehr als ein Drittel des gesamten Bundeshaushalts. Aber da liegen viele Ausgaben gesetzlich fest und die steigen zum Beispiel wegen der demografischen Zusammensetzung der Gesellschaft, die Kosten der Rente und anderer sozialer Leistungen. Und da hat die SPD schon gesagt, keine Einschnitte mit uns. Da gibt es das Wort des Kanzlers. Olaf Scholz sagt, das sei eine Sache des Respekts, dass sich Arbeitnehmer nach Jahrzehnten der Berufstätigkeit eben auf die Rente verlassen können müssen.
Also wenig Spielräume. Bundesfinanzminister Lindner hat ja schon länger sehr deutlich gemacht, dass er aber keinen anderen Weg als den des Sparens sieht. Steuererhöhungen wird es mit der FDP nicht geben. Da bliebe dann noch die Aufnahme von Krediten, was dann aber ab einer gewissen Menge an der Schuldenbremse hängen bleibt. Die Grünen und vor allem die SPD würden die gerne reformieren, um mehr zu investieren. Wäre das jetzt ein Ansatzpunkt, der Haushalt 25, für solche eine Reform und mit einem realistischen Ausgang Ihrer Meinung nach?
Nein, das ist beides kein denkbarer Ansatzpunkt. Das eine sind Steuererhöhungen. Da hat ja der FDP-Vorsitzende, Bundesfinanzminister, schon im Wahlkampf gesagt, nicht mit ihm. Und gerade jetzt in Zeiten lahmender Konjunktur sagt er, das wirkt ja das zarte Pflänzchen Aufschwung vollends ab, wenn man jetzt die Steuern erhöht. Andere Ausweg wären in der Tat mehr Schulden. Die Schuldenbremse erlaubt wahrscheinlich im kommenden Jahr so um die 20 Milliarden Euro an Kreditaufnahme. Aber das reicht eben nicht, die zusätzlichen Ausgaben abzudecken, die anstehen bei der Verteidigung vor allem. Das ist ja auch politisch unstrittig. Der Sozialetat wird immer teurer, weil die Gesellschaft immer älter wird und die Rente und die anderen Sozialausgaben eben wachsen und wachsen von Jahr zu Jahr. Und deswegen wird die Lücke immer größer. Und bei den Schulden sagt Christian Lindner zusätzlich, die Zinslast, also die Zinsen für die alten Kredite, die Deutschland schon aufgenommen hat, die liegt schon bei 40 Milliarden Euro. Das ist so in etwa die Größenordnung eines gesamten Verkehrsetats. Und da sagt er eben, wenn man da noch was draufsattelt und noch mehr Zinsen zahlt und das Geld ja irgendwann auch zurückzahlen muss, dann sei das sozusagen ein Versündigen an nachkommenden Generationen.
Wenn jetzt heute Abend um 18 Uhr alle ihre Budgets abgegeben haben, dann war Abgabeschluss. Man guckt sich das an. Was passiert danach?
Dann wird der Finanzminister mit den Ressorts nochmal in Einzelverhandlungen gehen, die seine Vorstellungen, was das Sparen angeht, nicht erfüllen. Das wird eine ganze Reihe von Ressorts sein. Wir vermuten alle, dass die Auseinandersetzungen um die einzelnen Etats dann auch über die Medien, über die Öffentlichkeit geführt werden wird. Also da wird sicher das ein oder andere an Zahlen und an Tendenzen und an Rotstiftaktionen durchgestochen, weil jedes Haus natürlich für seinen eigenen Etat wirbt und ihn erhalten wird. Also das wird eine Zeit der kommenden Wochen und Monaten intensiver und heftiger Auseinandersetzungen. Allerdings ist die Ampel natürlich in gewisser Weise auch aufeinander angewiesen. Denn wenn eine der Parteien es darauf ankommen lassen würde, die Koalition darüber zu beenden, dann gäbe es möglicherweise vorgezogene Neuwahlen und dann würden alle drei ja nicht profitieren nach dem Stand der Dinge. Insofern sind sie eine Schicksalsgemeinschaft und darauf angewiesen, auch einen Haushalt für 25 vorzulegen.
Alles ein bisschen wie immer in Berlin. Das waren Informationen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Vielen Dank. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist heute in den Libanon gereist. Und wie so oft, wenn EU-Repräsentanten in EU-grenznahe Länder reisen, geht es dabei nicht nur um den standardtypisch politischen Austausch, sondern um die europäische Flüchtlingspolitik. Denn die setzt auch darauf, dass andere Nicht-EU-Länder erst gar keine geflüchteten Menschen durchlassen. Und so soll auch der Deal mit dem Libanon aussehen. Denn von den etwa 4.500 Menschen, die seit Jahresbeginn auf Zypern angekommen sind, kamen die meisten aus dem rund 160 Kilometer entfernten Libanon per Boot. Wie dieser Deal, der geschlossen wurde, genau aussieht, sagt Ihnen Stella Männer.
Die EU-Kommission hat einen Flüchtlingsdeal mit dem Libanon beschlossen. Rund 1 Milliarde Euro hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen dem Land in Aussicht gestellt. Dafür soll der Libanon die Migration von syrischen Geflüchteten nach Zypern unterbinden. Das Geld stünde ab diesem Jahr bis 2027 zur Verfügung, erklärte von der Leyen heute in Beirut. Hier traf sie sich mit dem geschäftsführenden libanesischen Ministerpräsidenten Najib Mikati und Zyperns Präsidenten Nikos Christodoulidis. Konkret soll das Geld dafür verwendet werden, die libanesischen Streitkräfte wie etwa die Armee zu unterstützen. Auch das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen im Libanon soll gestärkt werden und die EU verpflichte sich, Geflüchtete aus dem Libanon auf legalem Weg umzusiedeln. Die zyprische Regierung hatte zuletzt über eine wachsende Anzahl syrischer Geflüchteter aus dem Libanon geklagt und die EU zum Handeln aufgefordert. Im Libanon leben fast 1,5 Millionen Geflüchtete aus dem Nachbarland. Durch die Wirtschaftskrise leben viele unter der Armutsgrenze.
Und von dieser Seite des EU-Deals auf die ganz andere, auf die derjenigen, die ihren Weg aus dem Krisenstaat Syrien in die EU suchen, über diese Route durch den Libanon. Thilo Spanhel hat sich für seine Reportage mit Menschen, die aus Syrien geflohen sind und nun auch im Libanon nicht willkommen sind, unterhalten.
Am Stadtrand von Tripoli im Norden des Libanon stehen ein paar einzelne Wohngebäude in einer fast leeren Nachbarschaft. Direkt daneben ein alter Spielplatz, die Geräte rosten vor sich hin. Ein paar Straßenhunde wühlen sich durch den illegal entsorgten Müll. Eine Holztür, von der bereits der Lack abbröckelt, führt in einen kleinen, spärlich beleuchteten Raum. Auf dem Boden liegen ein paar dreckige Matratzen. Hier in dem 3x3 Meter großen Raum lebt eine 7-köpfige syrische Familie. In Europa, da können unsere Kinder vielleicht studieren. Da haben sie eine Zukunft. Es ist sicherer als hier. Hier im Libanon gibt es nichts mehr für uns, gar nichts. Einmal haben sie es schon versucht, berichtet die 40-jährige Leila, mit einem kleinen Boot über das Mittelmeer nach Zypern. Aber die Schleuser seien auf der Hälfte des Weges umgedreht, hätten sie an der Küste des Libanon wieder von Bord geworfen. Das Geld, das sie für die Überfahrt bezahlt hatten, hätten sie nicht zurückbekommen, erzählt Leila. 15.000 Euro waren das. Ein Vermögen für die syrische Familie. Aus dem Libanon, wo sie seit 10 Jahren leben, wollen sie weg. Je schneller, desto besser. Die Situation ist sehr schwierig für uns Syrer. Früher war das anders. Doch inzwischen können nicht mal meine Kinder rausgehen, ohne dass sie beschimpft werden. Die Stimmung gegenüber Syrerinnen und Syrern im Libanon spitzt sich seit Wochen zu. Der Auslöser? Ein Mord an einem christlichen General der Armee, an dem laut offiziellen Angaben 2 Syrer beteiligt gewesen sein sollen. Seither werden auf Social Media immer wieder Videos geteilt, in denen zu sehen ist, wie Syrer auf offener Straße von libanesischen Mobs beleidigt, verfolgt und verprügelt werden. Vor über 10 Jahren, als der Bürgerkrieg in Syrien ausbrach, da war die Stimmung noch eine ganz andere, berichtet Arit Demirci. Er ist Projektleiter bei der Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut. Während man syrische Geflüchtete damals noch mit größtenteils offenen Armen empfangen hätte, würden sie jetzt als Sündenbock für viele der Probleme im Krisenstaat Libanon verantwortlich gemacht.
Also es zeichnet sich vor allem in den letzten Monaten eine sehr wirksame Medienkampagne auch gegen syrische Flüchtlinge ab, die als der Grund für die Wirtschaftsmisere und für die ganzen Probleme des Landes dargestellt werden. Und das wird von den Menschen hier, von einem Teil der Bevölkerung auch so geglaubt.
Vom libanesischen Tripoli übers Mittelmeer nach Zypern. Diesen gefährlichen Weg haben zuletzt Tausende auf sich genommen. Der kleine EU-Staat ist nach eigenen Angaben mit der Situation vollkommen überfordert und verlangt, dass die libanesischen Behörden die Migranten von der Flucht abhalten. Das Dröhnen des Dieselgenerators durchdringt den kleinen Raum am Stadtrand von Tripoli. Der Raum ist zugleich Küche, Wohn- und Schlafzimmer für die siebenköpfige Familie. Ihr Mann würde Gelegenheitsjobs auf dem Bau übernehmen, so Leila. Neben ihr steht Ali. Er ist 10 Jahre alt. Hier muss ich auf dem Boden schlafen. In Europa, da könnte ich bestimmt in einem Bett schlafen. Ich habe gehört, dass die Kinder dort schwimmen, Fußball spielen und Fahrräder haben. Ich will das auch. Hier gibt es gar nichts.
Wir blicken auf den Krieg Israels im Gazastreifen. Seit Wochen, eigentlich Monaten, wird dort um eine Feuerpause gerungen. Und während Israel durchaus bereit ist, Zugeständnisse an die Hamas zu machen, heißt es aus deren Führungskreisen, dass man sich dort einen Deal mit Israel aktuell nur schwer vorstellen kann. Mehr dazu von Julio Segador.
Noch gibt es von der Hamas keine offizielle Reaktion darauf, ob sie dem vorliegenden Entwurf zu einer Waffenruhe zustimmt. Allerdings berichten mehrere Medien in Israel, dass die Terrororganisation den Deal eher skeptisch sieht. Der im Libanon ansässige Hamas-Sprecher Osama Hamdan erklärte in einem Interview im libanesischen TV, das mehrere Zeitungen in Israel zitieren, dass die Position der Hamas zum aktuellen Verhandlungspapier negativ sei. Allerdings bedeutet dies keinen Abbruch der Verhandlungen. Die Zeitung Times of Israel berichtet, dass die Hamas in den nächsten Stunden eine Antwort präsentieren wolle. Unterdessen will Kolumbien heute die diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrechen. Dies kündigte in der Nacht Kolumbiens Präsident Petro an. Als Begründung gab er an, Israel habe eine völkermörderische Regierung. In einer Reaktion bezeichnete Israels Außenminister Katz Kolumbiens Staatschef als antisemitisch und hasserfüllt. Dieser habe beschlossen, sich auf die Seite der verabscheuungswürdigsten Monster der Menschheit zu stellen, die Babys verbrannten, Kinder ermordeten, Frauen vergewaltigten und unschuldige Zivilisten entführten. Israel und Kolumbien hatten zuletzt, vor allem im Bereich Waffen- und Sicherheitstechnik, eine enge Handelspartnerschaft.
Wer in den vergangenen Tagen die US-Medien etwas intensiver verfolgt hat, der kam nicht an Bildern vorbei, die schwer bewaffnete Einsatzkräfte auf zahlreichen Geländen US-amerikanischer Universitäten zeigten. Seit Wochen halten dort die pro-palästinensischen Proteste an und eskalieren zusehends, wobei sich niemand der Beteiligten auf beiden Seiten einig ist, wer dafür denn am Ende verantwortlich ist. Die Bilanz: über 1700 Personen wurden im Zuge dieser Proteste mittlerweile festgenommen. Isabel Karras und Katharina Wilhelm mit einem Blick auf die Situation an den Ost- und Westküsten der USA.
Da, wo vor kurzem noch die Zelte der Protestierenden standen, sind jetzt nur noch gelbe und vertrocknete Rechtecke im Rasen zu sehen. Das zeigen Drohnenaufnahmen aus der Luft über der Columbia University in New York. Rund 300 Menschen wurden dort und am City College in der Nähe in der Nacht zum Mittwoch von der Polizei festgenommen, sagt New Yorks Bürgermeister Eric Adams.
Approximately 300 people were arrested. We are processing the arrests to distinguish between who were actual students and who were not supposed to be on the ground.
Die New Yorker Polizei sei noch dabei zu unterscheiden, wer von den Festgenommenen tatsächlich an der Universität studiert und wer gar nicht hätte vor Ort sein sollen, so Adams. Er geht sogar einen Schritt weiter. Laut ersten Erkenntnissen seien diejenigen, die auf dem Campus ein Gebäude besetzt hatten, von Leuten angeführt worden, die gar nichts mit der Uni zu tun hätten.
Well, those who broke into the building did include students. It was led by individuals who are not affiliated with the university.
Studierende, die bei den Protesten dabei waren, bestreiten das, so wie diese junge Frau bei CNN. Sie kritisiert stattdessen das Vorgehen der Polizei, die sie angegriffen und geschlagen habe.
They ambushed us, they tackled us, they beat us.
Und das, obwohl die Mehrheit junge Studentinnen aus eher benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen gewesen seien.
And I want to also highlight that majority of the protesters there last night were young college women from marginalized communities.
Weitere Festnahmen gab es unter anderem auch an der University of Wisconsin in Madison, der Florida State University in Tallahassee oder an der University of North Carolina in Chapel Hill, wie amerikanische Fernsehbilder zeigen. Die größte Eskalation eines Protests gab es neben New York allerdings in Los Angeles. Von dort berichtet Katharina Wilhelm.
Die Gewalt hat sich in der Nacht auf Mittwoch entladen. Auf dem Campus der Universität UCLA bekämpften sich pro-palästinensische Studierende mit einer Gruppe pro-israelischer Anhänger. Stöcke und Pfefferspray wurden eingesetzt. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Es gibt Vorwürfe an die Leitung der Universität. Sie hätte früher reagieren müssen und die Polizei hineinschicken. Die Gewalt habe zu lange angehalten, meint dieser Student.
They could have stepped in a little sooner because it was very violent for a long time, many hours.
Rund 300 Zelte stehen vor der Royce Hall, einem Theater auf dem Gelände. Sie sind jetzt umgeben von Metallbarrieren und Holzwänden, drumherum Polizisten. Die Campusleitung hatte die Studenten eine Woche lang weitestgehend ohne Einschränkung protestieren lassen. Nun soll es eine Untersuchung der Vorfälle geben, kündigte Unipräsident Michael Drake an. Dieser hatte das Camp als rechtswidrig bezeichnet, geräumt werden soll es bislang nicht. Am Mittwoch wurde der Unibetrieb an der UCLA unterbrochen. Die Stimmung sei sehr angespannt, meint Studentin Zahra.
It is tense. I am also very upset and very angry. Violence between protesters is never the option. It's never the answer. It's never going to actually get people to hear you out.
Sie sei wütend. Gewalt sei nie eine Lösung. So werde man mit seinen Positionen auch nicht gehört. Unklar ist noch, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Die Unileitung sei in einer schwierigen Lage, sagt sie. Einerseits sei da das Recht auf freie Meinungsäußerung, andererseits müsse die Universität die Studenten schützen.
Their number one responsibility is to protect their students.
12.46 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Gleich geht's weiter mit den Protesten in Georgien. Dort soll ein neues Gesetz Nichtregierungsorganisationen zur Offenlegung ihrer Finanzen zwingen. Zuerst die Nachrichten mit Frank Hofmann.
Ab heute leben die Menschen in Deutschland ökologisch betrachtet wieder auf Pump. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation German Watch haben die Bundesbürger die ihnen rechnerisch für das gesamte Jahr zustehenden Ressourcen bereits am 2. Mai verbraucht. Die Gründe sehen die Umweltschützer vor allem in dem hohen Energieverbrauch, dem steigenden CO2-Ausstoß, der industriellen Tierhaltung und der Umweltverschmutzung. German Watch teilte weiter mit, tendenziell nehme die Erdüberlastung durch Deutschland seit 2010 zwar ab, aber viel zu langsam. Im neu aufgerollten Prozess um die Amokfahrt in Trier hat die Staatsanwaltschaft erneut lebenslange Haft für den Täter gefordert. Die Staatsanwaltschaft sprach in ihrem Plädoyer am Trierer Landgericht von einer besonderen Schwere der Schuld, weil der 54-Jährige an einer paranoiden Schizophrenie mit einer wahnhaften Störung leide, werde die Unterbringung des Mannes in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus empfohlen. Durch die Amokfahrt am 1. Dezember 2020 in der Trierer Innenstadt kamen insgesamt 6 Menschen ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. Der Prozess wird wegen Rechtsfehlern neu aufgerollt. Laut Bundesgerichtshof hatte das Landgericht nicht richtig geprüft, ob der Amokfahrer überhaupt schuldfähig war. In St. Ingbert ist gestern Abend ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung eskaliert. Ein Lkw-Fahrer hatte Anwohner stundenlang mit lauter Musik beschallt. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte er sich nicht einsichtig. Stattdessen erhöhte der 41-Jährige sogar die Lautstärke in seinem Fahrzeug und versuchte, die Beamten anzugreifen. Ein Polizist setzte daraufhin einen Taser ein. Der Mann wurde festgenommen. Nach Polizeiangaben war er stark alkoholisiert.
Auch in Georgiens Hauptstadt Tiflis wird seit Wochen massiv demonstriert und so auch wieder erneut bis in die heutigen Morgenstunden. Allerdings aus ganz anderen Gründen als in den USA. Auslöser ist ein Gesetzesentwurf. Sollte er Wirklichkeit werden, müssten Nichtregierungsorganisationen Rechenschaft ablegen über die Herkunft ihrer Finanzmittel. Viele Projekte zur Demokratieförderung in der Ex-Sowjetrepublik werden mit Geldern aus der EU, Großbritannien oder den USA bezahlt. Transparenz will die Regierungspartei damit herstellen, möglicherweise aber auch einfach nur mehr Kontrolle haben, sagen Kritiker. Der Bericht dazu von Björn Blaschke.
Die Stimmung bei den Demonstrationen in Georgiens Hauptstadt Tiflis in den vergangenen Tagen immer angespannter. Kommen die Protestierenden den Parlamentstüren zu nahe, setzt die Polizei Reizgas ein und Wasserwerfer. Die Zurückgedrängten reagieren mit Pfiffen, blasen in Trillerpfeifen oder Tröten. Einige schmeißen Wasserflaschen und Steine auf die Polizisten, die mit Helmen und Schutzschilden ausgerüstet sind. Trotzdem sollen mehrere Beamte Verletzungen erlitten haben, sowie auch Demonstrierende. Die meisten von denen zeigen sich unerschütterlich, wie David. Wir haben vor nichts Angst. Das ist unsere Zukunft und wir wählen Europa. Die mittlerweile fast täglichen Auseinandersetzungen entzünden sich an einem Gesetzentwurf mit einem sperrig klingenden Namen. Er lautet über die Transparenz ausländischer Einflussnahme. Die Regierung plant, den Entwurf in den kommenden Tagen durchs Parlament zu bringen. Sollte ihr das gelingen, müssten alle Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, ihre Einkünfte offenlegen. Genauso heißt es E-Mail-Wechsel. Von notwendiger Transparenz spricht die Regierungspartei. Die Opposition im Parlament sagt, es ist ein russischer Gesetzentwurf. Der fünfte Artikel ist russisch, weil dieses Gesetz ebenso wie ein Kreml-Gesetz darauf abzielt, Menschen öffentlich zu Agenten, Spionen und Verrätern zu erklären. In zweiter Lesung stimmten gestern 83 Abgeordnete für den Gesetzentwurf, 23 dagegen. Danach kam es zu Handgreiflichkeiten im Parlament. Russen raus, die Reaktion der Menschen vorm Parlament. In Russland nutzen die Behörden seit 2012 eine ähnliche Rechtsvorschrift, so die Kritik, um systematisch die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien zu zerschlagen. Darauf ziele auch die Regierungspartei in Georgien ab, so Demonstrante Nina. Wir glauben nicht, dass es um Transparenz geht. Es geht um Kontrolle von Medien und Nichtregierungsorganisationen. Ich sage, es ist pro-russisch. Georgien genießt seit vergangenem Dezember EU-Beitrittskandidatenstatus. Die Menschen, die dieser Tage lautstark vors Parlament ziehen, wollen, dass daraus eine Mitgliedschaft wird. Auch Dimitri. Wir müssen gegen dieses Gesetz kämpfen und gegen alles, was uns von Europa fernhält. Und wir müssen unser Bestes geben, so schnell wie möglich in die EU zu kommen. Die Regierungspartei möchte erklärtermaßen ebenfalls eine Annäherung an die EU. Gleichzeitig unterhält sie jedoch gute Beziehungen zu Russland. Widersprüchlichkeit möchten ihre Politiker darin nicht erkennen. Anders der Führer der größten Oppositionspartei im Parlament. Er sei vorletzte Nacht festgenommen und von Polizisten geschlagen worden, hieß es aus seinem Umfeld. Mit offensichtlichen Verletzungen an der Nase und einem Auge forderte er danach im Parlament die Regierungspartei auf, vom eingeschlagenen Weg abzukehren. Es sind nur noch 5 Monate bis zur Parlamentswahl. Vielleicht werde ich mit diesem Auge nie wieder sehen können. Aber im Land wird man die Wahrheit erkennen.
Weiter geht's nach Argentinien. Im Wahlkampf gerne mal mit einer Kettensäge über seinem Kopf schwingend hatte der heutige argentinische Präsident Javier Milei ein knallhartes Sparprogramm für sein Land angekündigt. Und bisher zieht Milei, der in guter Tradition des rechten Mainstreams auch Andersdenkende, die Opposition und Frauen verbal hart angreift, dieses Programm genauso durch. Und er kann Erfolge vorlegen. Erstmals seit Jahren ist der Haushalt ein Quartal lang im grünen Bereich. Die Inflation verlangsamt sich. Ob sich das aber nachhaltig für alle Menschen in Argentinien auszahlt, daran gibt es große Zweifel, berichtet Anne Herberg.
Die Zahlen an sich waren zwar schon bekannt, für Argentinien war die Ankündigung dennoch eine Sensation. Ein ganzes Quartal bewege sich der Haushalt nun im grünen Bereich, erklärte Javier Milei vor einer Woche in einer staatstragenden, landesweit übertragenen TV-Ansprache. Der erste Haushaltsüberschuss seit mehr als 15 Jahren. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht, auch wenn die Mehrheit der Politik, der Gewerkschaften und des Journalismus gegen uns waren und der Kongress uns keinen Handlungsspielraum gibt. Dieser Haushaltsüberschuss ist die Garantie, die Inflationshölle in Argentinien hinter uns zu lassen. Argentinien ächzt seit Jahren unter einem gigantischen Schuldenberg. Milei hat ein chronisches Haushaltsdefizit und einen aufgeblähten Staatsapparat geerbt. Dagegen zückte er bereits im Wahlkampf symbolisch die Kettensäge. No hay plata, so sein Mantra, es gibt kein Geld mehr. Die schwindsüchtige Landeswährung Peso wurde massiv abgewertet, Staatsbedienstete entlassen, öffentliche Bauvorhaben gestoppt, Subventionen gestrichen.
La era del supuesto Estado presente ha terminado.
Die Zeit der staatlichen Unterstützung ist vorbei. Null Defizit, das ist für diese Regierung nicht nur ein Werbeslogan, sondern ein Gebot. Die Inflation, wenn auch immer noch die höchste Teuerungsrate der Welt, habe sich zumindest verlangsamt. Die Devisenreserven sind gestiegen. Applaus an den Finanzmärkten. Helden, so nannte Milei sein Wirtschaftskabinett, das neben ihm Spalier stand. Doch es gibt auch Skepsis. Finanzinfluencer Federico Tesore, der per YouTube wöchentlich Anlegetipps gibt, sagt: Der Markt schaut mit Optimismus auf Mileis Maßnahmen, vor allem das Nulldefizit. Aber das bedeutet nicht, dass es einen Blankoscheck gibt. Es gibt auch Zweifel daran, wie nachhaltig die bisherigen Resultate sind. Denn mit seinen angekündigten strukturellen Reformen kommt Milei nicht voran. Und die Investoren wissen auch, in Argentinien kann sich sehr schnell wieder alles ändern. Bei Mariano Meyer zum Beispiel steht ein Großteil der Maschinen still. Der Mittelständler schneidet im Industriegürtel von Buenos Aires Metallteile zu. Für Autos, Fahrräder, Industrieküchen. Nun aber kommen kaum noch Aufträge rein. Trotzdem hat er Verständnis und Geduld für die Sparpolitik Milleis.
Noch.
Für unsere Unternehmen ist das kein guter Moment. Die Leute haben kein Geld mehr, niemand kauft mehr was und alles wird teurer. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Argentinien brauchte einen radikalen Wandel. Du kannst Milei für verrückt halten, aber wenigstens tut er, was er sagt. Die Wirtschaft stabilisieren, damit es danach wieder aufwärts geht. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich habe Hoffnung. Der Unternehmer sagt jedoch auch, bei seinen Angestellten, die großteils Milei gewählt hätten, sei bereits ein Stimmungsumschwung zu spüren. Wenn die reale wirtschaftliche Situation sich in den nächsten Monaten nicht spürbar bessere, dann werde es kompliziert. Auch für Milei, denn der braucht den Rückhalt in der Bevölkerung. Manche, wie der Ökonom und ehemalige Vizewirtschaftsminister Fernando Mora, fragen sich längst, ob der libertäre Staatschef das Land langfristig nicht gesund, sondern vielmehr kaputt spart.
No hay plata. O sea, la realidad es que el Estado.
Es gibt kein Geld, sagt Milei, und das stimmt, dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Bei Milei geht es nicht darum, den Staat zu verkleinern oder effizienter zu machen, sondern ihn aus allem rauszuziehen. Er will den Staat zerschlagen. Dagegen regt sich immer wieder Protest. Zuletzt gingen gegen Mileis Sparpolitik im Bildungswesen Hunderttausende auf die Straße.
Fehlt uns noch der schnelle Blick aufs Wetter. Die Wolken bleiben uns heute erhalten. Zum Abend hin gibt es dann mehr und mehr Schauer, teils Gewitter mit Starkregen. Die Höchsttemperatur heute bei 20 Grad. Am Freitag dann, wenn der Regen über Nacht abgezogen ist, wird es erstmal trocken. Zeitweise kommt auch noch mal die Sonne raus. Am Nachmittag dann wieder vermehrt Schauer, Höchstwerte 13 bis 17 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Florian Mayer. Jetzt folgt die Auslandspresse, danach Gabi Savasch.
SR-Info Auslandspresseschau.
Die Proteste an amerikanischen Universitäten gegen den Gaza-Krieg und die Politik von US-Präsident Joe Biden reißen nicht ab. Die Los Angeles Times kommentiert die Zusammenstöße zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten an der UCLA. Es ist niemals in Ordnung, körperliche Gewalt gegen Menschen anzuwenden, mit denen man nicht einverstanden ist. Die Ereignisse, die sich am frühen Mittwoch auf dem UCLA-Campus abgespielt haben, zeigen, welche Folgen es hat, wenn diese Botschaft verloren geht. Es waren keine Campusbehörden, die auf Anweisung der Universität handelten, sondern Leute, die mit den pro-palästinensischen Demonstranten nicht einverstanden waren und beschlossen, das Camp selbst zu räumen. Es wurde schnell hässlich. Solche Angriffe könnten weitergehen, da die Protestbewegung an den Universitäten landesweit wächst. Die spanische Zeitung El País schreibt, den Demonstrationen in Städten wie London, Paris und New York haben sich Studenten einiger der renommiertesten amerikanischen Universitäten angeschlossen, die ein sofortiges Ende des Krieges fordern. Es sollte keine Regierung überraschen, dass die Bilder der Tragödie im Gazastreifen tausende von Kilometern entfernt die Gewissen aufrütteln und diejenigen zum Handeln auffordern, die eingreifen können, um sie zu beenden. Biden ist wahrscheinlich der Politiker, auf den Netanyahu am meisten angewiesen ist und der ihn dazu zwingen kann, einen Waffenstillstand auszurufen und die verzweifelte Notlage der palästinensischen Zivilisten zu lindern. Und so verstehen es auch die amerikanischen Studenten. Die österreichische Zeitung Die Presse sieht unterschiedliche Gründe dafür, warum der Nahostkonflikt für so viele, auch junge Menschen, als Projektionsfläche taugt. In der religiös aufgeladenen Region prallen nicht nur Weltmächte aufeinander, sondern auch das Erbe des Holocaust auf das des Kolonialismus. Den Konflikt nutzen Rechte, um ihren Islamhass zu bestätigen, und Linke, um ihre Schuldgefühle abzuarbeiten. Eine weitere treibende Kraft ist der Antisemitismus, der in der Dämonisierung Israels sichtbar wird. Ein Protest, der das Ende der Zusammenarbeit mit dem einzigen jüdischen Staat der Welt fordert, diesen historisch und faktisch inkorrekt als Apartheidsstaat bezeichnet, hat ein Antisemitismusproblem. Das waren die internationalen Pressestimmen, zugestellt von Beate Rüsapp.